Deutschlandfunk. Der Tag.
Meine Kollegin Josephine Schulz hat es gestern schon gesagt, sie hätte gerne das Getreideabkommen mit reingenommen in den Podcast. Hat leider nicht mehr gepasst. Aber das Thema bleibt aktuell und deswegen sprechen wir heute drüber. In der Tag am 18. Juli. Schön, dass alle dabei sind.
Einerseits nimmt Putin Geiseln, viele, viele Millionen Menschen, die hungern. Und andererseits darf man sich auf den Erpresser nicht grenzenlos einsetzen, weil die nächste Erpressung wird ja folgen. Und das ist sozusagen dieses Machtspiel mit dem Erpresser, das nun stattfindet.
Da ist Norbert Röttgen von der CDU sehr klar in seiner Haltung. Die russische Regierung hat das Abkommen zur Getreideausfuhr aus der Ukraine gestoppt, vorerst. Die Türkei will vermitteln, wie erfolgreich das dann sein wird, das ist bisher noch nicht abzusehen. Was aber klar scheint, welche Strategie Russland damit verfolgt und wie die aussieht, das wollen wir uns anschauen. Außerdem geht es bei uns um die Schufa heute. Für viele ist das ein Mysterium, weil nicht wirklich klar ist, wie die genau arbeitet, die Schufa. Über eine neue App soll jetzt Transparenz vermittelt werden. Ob uns Verbraucherinnen und Verbrauchern das am Ende wirklich weiterhilft, mal gucken. Dann geht's jetzt los. Sonja Meschkat, mein Name. Hi.
Dass der russische Präsident erneut verkündet hat, dass er die sogenannte Schwarzmeer-Initiative, mit der Getreide aus der Ukraine in die gesamte Welt gebracht wird, erneut unterbricht, macht deutlich, dass er weltweit auf die Schwächsten keine Rücksicht nimmt. Dass er weiterhin Hunger als Waffe einsetzen will.
Außenministerin Annalena Baerbock, wie viele andere internationale PolitikerInnen, verurteilt sie das, was die russische Regierung beschlossen hat, nämlich das Getreideabkommen auszusetzen. Dieses Abkommen hat gegolten seit dem 22. Juli voriges Jahr, ist bis dahin zweimal verlängert worden. Und damit wurde eben gewährleistet, dass Schiffe, die Getreide geladen hatten, aus drei Schwarzmeerhäfen der Ukraine durch den Bosporus fahren können. Und jetzt kommt noch eine Zahl dazu. Fast 33 Millionen Tonnen Getreide sind so exportiert worden im vorigen Jahr. Warum Russland jetzt Stopp sagt, darüber habe ich mit Sabine Adler gesprochen. Sabine, was ist mit Russlands Argumenten, dass Teile dieses Abkommens nicht eingehalten bzw. erfüllt werden? Es geht um westliche Sanktionen, das ist die russische Sicht, die es aber so gar nicht gibt. Kannst du uns das genauer einordnen?
Genau, also Moskau behauptet, dass der Westen die Ausfuhr von russischem Getreide, von Futtermitteln und von Dünger verbietet. Und das stimmt eben nicht. Und die Auswirkung war tatsächlich von diesem ganzen Getreidedeal, das beklagt Moskau, und auch da muss man vorsichtig sein, dass angeblich 10% weniger Weizen exportiert werden konnten. Also wir reden jetzt gerade von russischem Weizen, denn darum geht es. Moskau beklagt, dass es selbst nicht so zum Zuge kommt, sowohl bei der Getreideausfuhr als auch bei der Düngemittelausfuhr. Und das hat eben nicht an den westlichen Sanktionen gelegen, die es eben gar nicht gibt, sondern es hat daran gelegen, dass zum einen die Energiepreise gestiegen sind. Und das hatte zu tun mit Russland. Russland hat ja die Gaslieferungen an den Westen eingestellt. Dann wurde weniger Kali als Grundstoff für Düngemittel produziert. Der ist dann unglaublich teuer geworden. Und deshalb ist er auch weniger nachgefragt worden. So, das ist jetzt erstmal die eine Seite immer noch. Wir sind immer noch bei der Vorwurfseite.
Ja, genau.
Und die Forderungen, die Moskau erfüllt sehen möchte, sind folgende. Es ist so, dass die russischen Frachtschiffe zurzeit von westlichen Versicherungsfirmen nur für sehr, sehr viel Geld versichert werden. Das hat damit zu tun, dass man das auch gar nicht will, dass Russland eben einen Handel treibt und seine Kriegskasse einfach immer weiter auffüllt. Und auf der anderen Seite ist es so, dass russische Zahlungen sehr schwer nur möglich sind. Das heißt also, wenn Russland Getreide oder Kali verkauft, dann kann es, weil es vom SWIFT-Zahlungsverkehr ausgeschlossen worden ist, als Sanktion, da kommt jetzt wirklich die Sanktion zum Tragen, ist es für Russland total schwer, Zahlungsvorgänge abzuwickeln. Und deshalb sagen die Russen jetzt, das soll aufhören. Wir nennen euch eine Bank, nämlich unsere Landwirtschaftsbank. Die sollte als Ausnahme von SWIFT zugelassen werden. Über diese Bank würden wir dann solche Geschäfte abwickeln wollen.
Kurzer Einschub, falls das nicht mehr alle auf dem Schirm haben. Es gab ja oder gibt einen Ausschluss russischer Finanzinstitute aus dem internationalen Bankennetzwerk SWIFT. Das wäre dann also der Punkt. Das heißt, so wie du es gerade erklärt hast, Sabine, und wenn ich es richtig verstanden habe, wenn es jetzt Russland darum geht, dieses Narrativ der westlichen Sanktionen zu verbreiten, möchte man an dieser Stelle eben auch etwas aufweichen, richtig? Also man möchte raus aus diesen Sanktionen oder wie ist es zu interpretieren?
Genau, das geht tatsächlich um eine Aufweichung der westlichen Sanktionen. Und da ist der Westen jetzt natürlich auch in gewisser Weise in einem Dilemma. Und das besteht in mehrfacher Hinsicht. Auf der einen Seite möchte der Westen natürlich, dass zum Beispiel arme Länder, die sehr auf dieses Getreide angewiesen sind, dass die dieses Getreide auch bekommen. Also dass es einen neuen Getreidedeal gibt zwischen Russland und der Ukraine. Auf der anderen Seite ist es auch für die Ukraine total wichtig, dass dieser Handel weiter zustande kommt, also dass der Getreidedeal zustande kommt, denn die Ukraine beliefert zwar wirklich eine riesige Menge von Ländern mit Getreide, auch arme Länder, aber wenn wir uns anschauen, wer eigentlich das meiste bekommt, das sind gar nicht, mengenmäßig sind das gar nicht die armen Länder. Das Wichtige für die Ukraine sind aber die Einnahmen natürlich aus diesem Getreidehandel, denn es hat, das Land hat einen Krieg zu führen, es hat Waffen zu bezahlen, es hat Soldaten zu bezahlen, zerstörte Infrastruktur und dieser Getreidehandel hilft natürlich wenigstens ein bisschen die ukrainischen Kassen zu füllen und deshalb ist das jetzt für den Westen wirklich eine Abwägung zu gucken, bleibt man konsequent und sagt nein, SWIFT bleibt bestehen, bleibt erhalten oder lässt man das zu und lässt damit zweierlei zu, nämlich eben, dass sich die ukrainischen Kassen füllen, dass die hungernden Länder dieses Getreide bekommen, aber man nimmt damit eben auch in Kauf, dass Russland sein Getreide besser verkaufen kann, also sich auch dort die Kriegskasse füllt. Also das ist jetzt wirklich eine schwierige Aufgabe für die, die da jetzt verhandeln müssen.
Das heißt auch schwierig einzuschätzen, was jetzt aus westlicher Sicht der konsequentere Schritt wäre, oder?
Genau. Also der Westen steckt in dem Dilemma und es ist so, wenn tatsächlich dieser Weg bei den Verhandlungen nur über SWIFT gehen würde, also tatsächlich der russischen Seite erlauben würde, diese eine Landwirtschaftsbank eben nutzen zu dürfen für den Verkauf von Getreide. Das ist tatsächlich der einzige Punkt, den die Verhandler vielleicht hätten als Hebel, aber den sie auch gar nicht alleine entscheiden können. Denn mutmaßlich wird es ja so sein, dass mindestens die Vereinten Nationen, Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär in Person, aber auch der türkische Präsident Erdogan, an den Verhandlungen wieder beteiligt sind. Und die können natürlich nicht darüber verfügen, ob der Westen die Sanktionen aufweichen lässt, gemäß des russischen Vorschlags.
Ich komme noch mal zurück auf eine Sache, die du ganz am Anfang ja schon erklärt hast. Also, dass dieses Narrativ, dass die westlichen Sanktionen, dass es die eben gibt, dass das gar nicht stimmt. Und so wie du es erklärt hast, ist das ja auch ganz offensichtlich. Warum verbreitet Russland diese Propaganda dann trotzdem? Weil im Prinzip könnte es ja jeder nachgucken und erkennen, naja, okay, da stimmt eben an dem Punkt was nicht.
Weil russische Propaganda ein Teil der Kriegsführung ist. Und man setzt darauf auch natürlich erstmal auf die eigene Bevölkerung, die sich sehr bequem in den gleichgeschalteten Medien eben diese Narrative immer wieder anhört, sie immer wieder und ausschließlich vorgesetzt bekommt und alle unabhängigen Medien sind ausgeschaltet. Auch die eigenen russischen unabhängigen Medien sind im Ausland. Die halten dagegen, aber es braucht von russischer Seite immer erst einen extra Zugang. Manchmal kriegt man die Informationen über einen VPN-Tunnel. Manchmal sind sie aber auch gar nicht so schwierig nachzulesen. Aber man muss sich die Mühe machen, es wissen zu wollen. Also das ist erstmal die Lesart in das eigene Land, nach Russland im Inneren. Und dann natürlich auch die vielen, ich sage es jetzt mal ganz platt, Russlandversteher weltweit. Da gibt es auch eine ganze Menge Länder, die eben Russland nicht kritisiert sehen möchten, weil sie mit Russland zum Beispiel Waffengeschäfte machen oder andere Geschäfte und einfach auf diesen Beistand oder die Loyalität zu Russland angewiesen sind. Und man kommt dagegen schwer an und man muss sich einfach die Mühe machen, es immer wieder auseinanderzunehmen und durchzudeklinieren und klarzumachen, das ist so nicht richtig. Und solange wie wir jetzt darüber reden, braucht es eben häufig, um das klarzumachen. Und diese Zeit und auch das Interesse hat, bringt natürlich nicht jeder auf.
Ich komme nochmal zurück auf die Getreidelieferungen. Die sollen ja dann doch auch weiter möglich sein. In welchem Umfang und wie ist die, ich nenne es jetzt mal, wie ist die Lieferkette dann?
Also es gibt die ganze Zeit ja schon auch Ausweichrouten. Das Problem ist nur, das ukrainische Getreide, das ist ja in riesen Mengen. Die sind in diesen großen Mengen eigentlich nur durch Frachtschiffe tatsächlich auf den Weltmarkt zu bringen. Und das, was man als Ersatz nutzt, schon die ganze Zeit, seitdem Russland die Häfen, die ukrainischen Häfen sperrt und die Ausfuhr der Schiffe unmöglich macht. Da hat man unter anderem eben auch Eisenbahnwaggons benutzt und das Ganze über die Bahn abgewickelt in Richtung Rumänien, in Richtung Polen. Das sind Riesenschwierigkeiten, zum Beispiel weil die Spurbreite unterschiedlich ist und weil man eben diese ganze Logistik erstmal aufbauen musste und die eben einfach nicht so effizient ist wie die Ausfuhr mit Schiffen. Und das ist etwas. Das ist kein Ersatz, das ist ein bisschen mehr als der Tropfen auf dem heißen Stein, aber es ist wirklich kein Ersatz. Und deshalb besteht die riesengroße Gefahr, und darauf hat zum Beispiel auch das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen hingewiesen, wenn dieses ukrainische Getreide in seiner Masse, und die ist wichtig, nicht auf den Weltmarkt kommt, dann sinkt also die Menge, damit wird Getreide knapper, damit steigen die Preise. Und dann sind über 300 Millionen Menschen wirklich vom Hunger bedroht. Nicht, weil das Getreide nicht da wäre, sondern weil sie nicht rankommen und an das Wenige, was verfügbar ist, sich nicht leisten können. Sie können sich es einfach nicht kaufen.
Weil es eben dann auch nicht entsprechend verteilt werden kann. Jetzt ist ja diese Aufkündigung auch schon bewertet worden vom US-Außenminister unter anderem als skrupellos. Der UN-Generalsekretär Guterres, den hast du auch gerade schon genannt, der zeigt sich zutiefst enttäuscht. Und von der deutschen Außenministerin, von Annalena Baerbock, gibt es den Appell, Hunger nicht als Waffe einzusetzen. Und am Ende kommen wir dann wo raus, dass das dann doch wieder alles an Putin abprallt. Also Erdogan zumindest geht ja davon aus, dass es trotzdem irgendwie weitergehen wird. Er hat da ja auch bereits schon vermittelt. Was ist deine Einschätzung an dem Punkt?
Also Erdogan und Guterres stehen bereit. Sie haben Übung. Sie haben das ja schon dreimal vermittelt, dieses Getreideabkommen. Und Selenskyj, der ukrainische Präsident, der hat gestern Nacht einen Vorschlag gemacht, das Ganze ohne Russland auf die Beine zu stellen, also ein Abkommen zu schließen, dass zum Beispiel die Schiffe, die auf Waffen kontrolliert werden sollen, darum geht es eigentlich hauptsächlich, dass diese Kontrollen eben von den Vereinten Nationen bzw. der Türkei ja vorgenommen werden könnten. Darauf hat auch Putin schon reagiert. Da hat er seinen Pressesprecher Dmitri Peskov antworten lassen. Man kann das natürlich überlegen, aber man muss ja sich immer anschauen, um welches Gebiet es geht. Und das ist ja schließlich das Gebiet, in dem gekämpft wird. Das heißt also, das ist das, was Russland jetzt macht, ist zu sagen, probiert es ohne uns, aber ihr wisst, das ist eine Kampfzone und wir können reagieren. Das ist eine unverhohlene Drohung. Und angesichts einer solchen Drohung, dann dieses Getreideabkommen durchzudrücken, das wird, glaube ich, sehr riskant, denn welcher Kapitän fährt ein Frachtschiff in diese Gegend, wenn er damit rechnen muss, dass möglicherweise darauf Angriffe gestartet werden?
Sabine, dann mal wieder recht herzlichen Dank für deine Analyse und für deine Zeit.
Gerne.
Ob wir kreditwürdig sind, das entscheiden nicht wir alleine, sondern darüber liefert die Schufa Auskunft. Also, wenn wir ein Auto kaufen wollen oder einen Mietvertrag unterschreiben oder ein neues Handy haben wollen, dann wird bei der Schufa eine Abfrage gestartet und da werden wir dann gescored, so heißt das. Das heißt, wir bekommen bestimmte Punkte und anhand derer wird dann eben gecheckt, so, ja, okay, die Frau Meschkat oder der Herr Müller, die sind so kreditvertrauenswürdig, die lassen wir mal den Vertrag unterschreiben. Wie genau die Schufa das macht mit diesem Scoring, das ist eben das große Mysterium, weil die Schufa generell sehr sparsam damit ist, Auskünfte über das eigene Geschäftsmodell zu geben. Über eine App sollen wir Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt transparenter unseren Basisscore abrufen können, aber dafür werden eben weitere Daten möglicherweise abgegriffen und daran gibt es Kritik, unter anderem von Gerhard Schick. Das ist der Vorstand von Finanzwende, das ist eine Bürgerbewegung.
Wenn man viele Daten über jemanden sammelt als Unternehmen, dann ist das nicht nur möglicherweise eine Quelle von guten Gewinnen, wie wir das bei Facebook und anderen sehen, sondern es gibt natürlich auch Macht über die Menschen, deren Daten man hat. Und mit zusätzlichen Einblicken in Kontoinformationen würde die Schufa mehr Macht bekommen.
Um das besser zu verstehen, habe ich nachgefragt bei Dorothee Holz, ob sie vielleicht Lust hat, uns das mal zu erklären und ein bisschen auseinanderzudröseln. Dorothee Holz ist bei uns Wirtschaftsredakteurin und wir haben uns erstmal diese App genauer angeguckt. Die wird ja als Mittel der Transparenz verkauft von der Schufa. Was kann die denn? Wie soll die weiterhelfen?
Also die App kann tatsächlich ganz schön viel, eigentlich auch ein bisschen zu viel, um es mal ein bisschen nett auszudrücken. Denn über Bonify soll es auch ganz unkompliziert und ganz schnell Kredite geben. Und zwar ganz ohne Schufa-Eintrag, was ja eigentlich unmöglich ist. Aber wir wissen ja, alles hat seinen Preis. Wenn man etwas anbietet, was sozusagen kostenlos daherkommt, am Ende zahlt man doch. Wer so dringend Geld braucht, der muss ganz tief in die Tasche greifen. Und zwar für die Zinsen. Die sind ohne Prüfung der Kreditwürdigkeit natürlich deutlich höher, als wenn man da so einen Stempel drauf hat. Ich bin da ein richtig guter Schuldner. Das macht das Ganze etwas suspekt, denn eigentlich will die Schufa ja die Bonify-App für ihre neue Transparenzinitiative nutzen, vermarkten, möglichst viele Leute da draufholen. Die Schufa möchte Verbraucherinnen und Verbrauchern mehr Einblicke geben darüber, ob und wie viele negative Einträge sie möglicherweise haben und wie kreditwürdig sie am Ende sind. Also welche Note die Schufa ihnen gegeben hat. Die Schufa wirbt jetzt damit, dass man noch in diesem Jahr jederzeit, so oft man will, Einblick in seine Verhältnisse bekommen kann und das auch noch kostenlos. Aber auch hier muss man sagen, das muss einen misstrauisch machen.
Ja, genau, aber ganz kostenlos ist es nicht, weil du kannst doch noch, das ist jetzt das, was ich gelesen habe, diese Zusatzoption dann wählen. Man kann anklicken, dass man der App gestattet, auch noch auf die Girokontodaten zuzugreifen, richtig?
Absolut. Und das muss man sich dann mal vorstellen. Also es soll natürlich freiwillig geschehen. Du hast es gesagt, man muss etwas anklicken. Also ohne diesen Klick erlaubt man der App und damit der Schufa auch nicht, darauf Einblick zu haben. Aber dann öffnet sich ja ein wahres Datenmeer sozusagen für die Schufa, für Bonify. Also auf meinem Girokonto ist quasi alles, was ich mache. Ich kann alle Kreditabrechnungen, an wen ich irgendwas einzahle, wie viel ich verdiene, was auch immer. Es ist ein offenes Buch, das kann man gar nicht anders sagen. Und da muss man wirklich ein Warnsignal dahinter setzen und sagen, wollt ihr das wirklich? Nur die Schufa macht das ganz geschickt. Die sagt, Moment mal, um deine Kreditwürdigkeit besser beurteilen zu können, wäre es richtig klasse, wenn ich da Zugriff drauf hätte. Dann sehe ich nämlich, was bei dir jeden Monat ein- und ausgeht. Und ich muss die Kreditwürdigkeit nicht festmachen, zum Beispiel, ob eine Zahlung etwas zu spät eingegangen ist oder ob du 5 Kreditkarten besitzt, was immer misstrauisch machst oder 3-mal im Jahr umziehst, was erst recht einen negativen Score bedingt. Wenn ich weiß, dass du ordentliches Geld verdienst, regelmäßige Einkünfte hast, dann ist alles gut, also gewähre mir diesen Einblick. Aber Achtung, das könnte wirklich für Menschen, die schon in Zahlungsschwierigkeiten stecken, sozusagen ein Einfallstor sein, dass die Schufa vollen Zugriff hat.
Also ich habe mich dann auch gerade noch gefragt, jetzt ist diese Option freiwillig, klickt man das an, aber wie freiwillig ist das dann noch, wenn man am Ende denkt, ich gewähre Einblick, um möglichst gut dazustehen und am Ende steht man eben gar nicht so gut da?
Also natürlich ist es freiwillig. Also wenn ich die Zustimmung gebe und alles gelesen habe, das wird ja an Geschäftsbedingungen oder also muss man ja wie immer etwas offenbaren. Aber ich glaube, viele können sich die Dimension einfach nicht vorstellen. Ne? Und freiwillig, also wenn ich darüber nachdenke, würde ich sagen, ich mache das nicht. Das kann ich ganz klar sagen. Dann halte ich mich lieber an das, einmal will ich einen Einblick haben. Aber ich habe natürlich auch eine gute Übersicht über meine Angelegenheiten. Und jeder sollte natürlich versuchen, keine Schulden zu machen und alles rechtzeitig zurückzuzahlen. Das gelingt aber nicht immer. Und zwar nicht immer, weil man nicht nachdenkt, sondern weil man einen Schicksalsschlag hat. Und dann ist es natürlich umso dringlicher, wenn man was Neues braucht, einen neuen Kredit, und zwar wirklich dringend, dass man dann sagt, oh, dann gewähre ich lieber Zugriff, um nur ja meinen Score, meine Bonität zu verbessern.
Du hast jetzt gerade schon die Schulden, ne? Ich mache dann lieber keine Schulden, angesprochen. Also der Sinn und Zweck der Schufa soll ja eben genau das sein, Menschen vor Schulden zu schützen. Aber funktioniert das denn mit dieser Institution, mit diesem Prinzip, was dahinter steckt?
Also mit dieser Institution, so wie es bisher ist, nicht. Wenn überhaupt, kann die Schufa oder ist die Schufa nur ein Warnsignal, sei es über diesen Score, über den negativen Eintrag, den es dann gibt. Etwas will die Schufa machen, da muss man jetzt auch wirklich sagen, das ist durchaus ein Schritt in die richtige Richtung. Das wird auch von Experten gut geheißen. Sie will nämlich die Menschen proaktiv, also von sich aus, über ihre negative Einträge informieren. Also sagen, hallo, pass mal auf hier, da ist was im Busch und da musst du unbedingt drauf achten, um nicht noch schlechter dazustehen. Aber wenn ich mir die Privatinsolvenzen anschaue, dann hat die Schufa das gewiss nicht verhindert. Es gab im Jahr 2021 richtig viele, 109.000, um genau zu sein. Die Zahl ist im letzten Jahr wieder etwas zurückgegangen. Also immer so im Mittel ist das so 100.000. Also es gibt weiterhin viele Privatinsolvenzen und die Schufa kann die Menschen davor offensichtlich nicht bewahren.
Jetzt ist ja, das ist zumindest der Eindruck, den man so hat, die Schufa so eine Art Blackbox, ne? Also man weiß eigentlich nicht so richtig, so hundertprozentig, was da passiert, wie es passiert, und die häufige Kritik, die man eben liest, die man hört, dass die Schufa nicht transparent ist, dass es eben schwierig nachzuvollziehen ist. Was wir ja wissen ist, die Schufa sammelt Daten von uns und mit diesen Daten kann sie ja im Prinzip wahnsinnig viel machen. Das heißt, diese Schufa hat wahnsinnig viel Macht auch, oder nicht?
Ja, absolut. Die hat absolut viel Macht. Und die Finanzwende, Bürgerbewegung kritisiert das ja gerade und sagt, die wird immer mächtiger. Also die Daten, um das nochmal klarzustellen, die Schufa bekommt die von ihren Vertragspartnern. 10.000 sind das. Das sind Banken, das sind Sparkassen, das sind Telekom-Unternehmen, das sind Energieunternehmen, das sind Online-Modehändler. Also alle, die einen Vertrag abschließen, wo sozusagen der Kauf und die Geldüberweisung nicht zusammenliegen. Man geht ja nicht ins Geschäft und kauft seinen Telekom-Vertrag und zahlt dann bar, sondern das wird ja überwiesen. Also alle, die Interesse daran haben, zu wissen, ob derjenige, dem sie einen Vertrag anbieten, ein Produkt anbieten, auch am Ende zahlen wird. Also das ist richtig und wichtig. Aber die Macht ist wirklich langsam ziemlich unbegrenzt. Also
das heißt, von wie vielen Datensätzen sprechen wir denn dann eigentlich? Weißt du das?
Oder das kann ich dir nicht sagen, aber wir können ja mal hochrechnen.
Ja, also aber über wie viele Menschen hat die Schufa dann Daten?
68 Millionen Wahnsinn. Menschen. Also man kann sagen, fast alle Erwachsenen. Also ja. alle Menschen, und es geht ja nicht ohne, die ein Girokonto in diesem Land eröffnet haben, ab dann greift die Schufa. Und sie greift bei jedem, weil wir alle, das müssen wir auch wissen, viel mehr Fußabdrücke im Netz hinterlassen, mit viel mehr Unternehmen im Internet Kontrakte abschließen, sozusagen Verträge. Jeder Einkauf ist ein Vertrag. Und die Schufa wird nicht arbeitslos, sondern das wird alles immer mehr.
Aber ich komme nochmal zurück auf diese App, ne? Also wenn es jetzt auch darum geht, im Prinzip ja dann noch mehr Daten abzugreifen, indem man zum Beispiel sagt, okay, ihr dürft auf mein Girokonto, auf diese Daten zugreifen, würde ja dann bedeuten, dass die Schufa ihre Macht und die Macht über unsere Daten dann noch mal mehr erweitert. Da müssten doch eigentlich alle Verbraucherschützer und Verbraucherinnenschützer total auf die Barrikaden gehen und sagen, also jetzt ist mal so ein Punkt erreicht, da müssten die doch eigentlich lauter werden, oder nicht?
Interessanterweise sind es gar nicht mal die Verbraucherschützer, diese Verbände, die da so ganz laut werden, sondern diverse Kampagnen. Sie haben das schon erwähnt, die Finanzwende, die Bürgerbewegung. Es gibt noch eine andere Campact, die haben tatsächlich eine Petition aufgestellt und Unterschriften gesammelt. Die sollen morgen, sollen die abgegeben werden. Über 300.000 Menschen haben sich da daran beteiligt. Und der Slogan ist Finger weg von meinem Konto. Mhm. Also das zeigt ja auch die Dimension. Es ist ein privates Unternehmen. Es ist nicht öffentlich-rechtlich. Und mit dem Kontozugang, also ganz kurzes Beispiel. Also die Schufa wüsste dann zum Beispiel, auch wenn sie sagt, das interessiert mich überhaupt nicht, ob ich an eine Gewerkschaft Geld überweise, an eine Partei, ob ich an meinen Arzt für was auch immer Geld überweise.
Ob ich eine Therapie mache
zum Beispiel. Ob ich eine Therapie mache. Und das kann doch auch in meinen Score einfließen, zum Guten wie zum Schlechten. Und das ist der Hauptkritikpunkt dieser Score. Hinter dem steht ein Algorithmus. Es wird eine Wahrscheinlichkeit berechnet, wie kreditwürdig ich bin. Und dieser Algorithmus, der ist geheim. Und das ist eigentlich der größte Kritikpunkt. Der müsste offengelegt werden. Da sagt die Schufa aber, okay, wenn alle Wettbewerber das auch machen, machen wir es auch jetzt nicht.
Okay. Du hast ja gerade schon gesagt, also das ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Es ist wirklich, es ist keine Bundesbehörde oder irgendetwas Ähnliches. Das heißt, als privatwirtschaftliches Unternehmen hat die Schufa auch ein Interesse, Umsatz zu machen, richtig?
Geld zu verdienen, ja. Und zwar ordentlich. Also unter der neuen Chefin, die noch also recht neu ist, hat sich der Umsatz, hat sich der Gewinn deutlich erhöht. Und gerade ihr liegt dann auch wirklich daran, so diesen doch schlechten Ruf, den die Rufa bei vielen hat, vor allen Dingen natürlich bei denen, die schon mal schlechte Erfahrungen gemacht haben. Im Übrigen auch, wenn falsche Daten da drin waren. Mhm. Deshalb ist es auch sinnvoll, mal ab und zu schauen, wenn einem irgendwas auffällt, wenn irgendein Vertragspartner sagt, nee, mit dir mache ich jetzt keinen Vertrag, du kriegst das nicht. Oder die Bank sagt, ich muss leider die Zinsen erhöhen, auch wenn das hier anders aussieht, dann sollte man dringend gucken, das sagen auch die Verbraucherschützer, dass man sich Einblicke verschafft, weil es sein kann, dass falsche Daten gesammelt werden oder gesammelt worden sind. Aber tatsächlich verwundert es, dass es keine öffentlich-rechtliche Institution ist, die strenger staatlich geregelt ist. Die Schufa gibt es ja nicht erst seit gestern, die sammelt das ja alles schon lange. Es ist also vermeintlich ja auch ein privates Interesse dahinter, weil private Unternehmen wissen wollen, wie kreditwürdig derjenige ist, mit dem ich ein Geschäft mache. Und bisher hat an diesem Konstrukt niemand gerüttelt. Aber diese Bürgerbewegung und die Verbraucherschützer, die fordern durchaus, sorry, wir wollen mehr Einblicke vor allem in euren Algorithmus haben und genau in das, was welche Daten ihr sammelt und vor allem, was macht ihr damit?
Und die Schufa, die lässt die Kritik dann einfach an sich abprallen oder wie reagiert die da drauf? Die bleiben einfach immer konstant so bei eurer Linie. Also das Motto, ja, aber vom Algorithmus werdet ihr nicht mehr erfahren, weil das ist ja unser Geschäftsmodell und wenn wir da Einblicke geben, dann öffnen wir uns so weit, dass es eigentlich für uns gar nicht mehr nützlich ist.
Sie könnte dazu gezwungen werden, nämlich der EuGH hat die Schufa jetzt zum zweiten Mal besonders im Blick, also der Europäische Gerichtshof, der hat zum Beispiel angemerkt und dazu ist noch kein Urteil ergangen, aber die Schufa folgte dem schon vor dem Urteil, dass wenn Menschen eine Privatinsolvenz hatten und das Ganze ist erledigt, die Schufa die Daten aber noch 3 Jahre gespeichert hatten. Da hat der EuGH gesagt, nee, so geht das nicht. Ihr müsst diese Daten viel schneller löschen, damit einfach der Mensch dann, der in Schwierigkeiten war, sozusagen wieder sauber dasteht, also gut dasteht und entsprechend wieder Geschäfte machen kann. So, und das hat die Schufa dann machen müssen und es wird jetzt auch in Luxemburg geprüft, ob dieses Scoring, so wie die Schufa das macht, auch wirklich rechtens ist. Wenn dieses Urteil negativ ausfallen würde für die Schufa, dann hätte sie ein riesiges Problem. Dann würde mehr oder weniger ihr Geschäftsmodell zusammenbrechen.
Aber das ist noch ein bisschen in der Zukunft, da müssen wir abwarten. Von daher vielen Dank erstmal ins Hier und Jetzt an dich, Dorothee, dass du uns ein bisschen mehr aufgeklärt hast. Dankeschön.
Sehr gerne.
Dann war das auch schon wieder der Tag für heute. Ein herzliches Doppel-Danke fürs Zuhören von Bettina Klein, die war heute in der Redaktion, und von mir natürlich. Rückmeldungen dertag@deutschlandfunk.de. Es ist aber auch manchmal schwierig mit dem Sprechen im Radio, ne? Wie unpraktisch, aber passiert. Ich wünsche erstmal noch einen hoffentlich guten Dienstag und wir können uns morgen schon wieder hören. Dann ist Mittwoch, ich würde mich freuen. Bis dahin, alles Gute. Sonja Meschkat mein Name. Tschüss.